Ja, liebe Geschwister, herzlichen Dank wieder für die Einladung. Heute kann ich nicht sagen, ich habe euch schön Wetter mitgebracht. Heute muss ich eher sagen, ich habe euch ein bisschen Abkühlung mitgebracht. Ich denke, da sind wir auch alle dankbar dafür, dass wir ein bisschen Abkühlung haben und was wir uns wünschen. Und ich denke, wofür wir auch mitbeten mit unseren Landwirten, ist auch, dass Regen kommt. Ich glaube, das tut auch so Not, dass wir Regen bekommen, dass die Früchte des Ackers reifen können, größer werden und wie gesagt, die Früchte noch größer werden und den Menschen in den Gebieten, wo diese schlimmen Waldbrände sind, wünschen wir auch Regen. Ja, auch die Menschen in den Nachrichtensendungen wünschen Regen und hoffen, dass bald Regen kommt, weil das bisschen, was man mit den Schläuchen löschen kann oder mit den Behältern, die Hubschrauber ablassen, das ist einfach zu wenig. Ich denke, das sollte auch unser Anliegen sein. Wie gesagt, Regen für das Gedeihen auf den Äckern und auch Regen gegen die schlimmen Waldbrände. Ja, Sommerzeit, Urlaubszeit, viele sind unterwegs, viele waren schon unterwegs, wahrscheinlich von Ihnen. Und es ist eine besondere Zeit, unterwegs zu sein. Es bietet sich einfach auch an, denke ich. Es ist auch so von den Arbeitgebern vorgesehen, dass die Menschen wieder ein bisschen mit Power dann entsprechend zurückkehren. Schon damals, in der Zeit des Alten Testamentes, waren Menschen unterwegs. Ich denke, sie waren ja nicht mit dem Auto unterwegs und ruckzuck, in ein paar Stunden war man am Zielort, sondern es hat Tage, es hat Wochen gebraucht. Und ich muss gestehen, ich staune manchmal, wie die sich überhaupt so lange frei machen konnten damals in der Zeit, die Tiere und alles zurücklassen. Gut, die hatten wahrscheinlich welche, die die Tiere betreut haben, die nach allem geschaut haben, aber trotzdem, es war eine andere Zeit und sie waren, wie gesagt, in Israel wochenlang unterwegs, natürlich zu Fuß übernachtet. Das ist ja warmes Klima, wer schon dort war, weiß es. Man braucht da nicht große Jacken und so weiter mitnehmen als Schutz gegen die Kälte der Nächte. Das ist alles in Israel ja nicht nötig. Und sie waren mindestens dreimal unterwegs nach Jerusalem, um Gott anzubeten, um Gott in Jerusalem in besonderer Weise anzubeten. Wir haben ja diese jungen, hauptsächlich jungen Menschen gehört, wie feurig der Lobpreis, wie feurig das Jubeln und Jauchzen dort zu sehen war. Und wir haben ja so mit unseren Möglichkeiten auch uns mit einstimmen lassen. Schönen Dank auch wieder für die Auswahl. Jetzt ist die Zeit anzubeten. Das haben sie dreimal auch gesagt im alten Israel und sie haben sich aufgemacht. Ich habe uns letztes Mal schon die zwei Verse gelesen in 5. Mose 16, die möchte ich uns auch nochmal in Erinnerung rufen. Sie waren dreimal, also tagelang, wochenlang unterwegs und da heißt es in 5. Mose 16, Vers 16 und 17, dreimal im Jahr soll alles, was männlich ist, in deiner Mitte vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen, an der Stätte, die der Herr erwählen wird, zum Fest der ungesäuerten Brote, Passa, zum Wochenfest, Pfingsten und zum Laubhüttenfest im Herbst, ein großes Erntefest. Sie sollen aber nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, sondern ein jeder mit dem, was er zu geben vermag, nach dem Segen, den dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Gott ist ja ein Gott, der lässt sich nichts schenken von uns kleinen Menschen, von den Menschen damals nicht und auch heute nicht. Manche denken, ja, oh, man muss da seinen Gemeindebeitrag mit dem Taschenrechner ausrechnen, genau, dass man ja nicht zu viel gibt. Ich denke, das ist eine schlechte Einstellung, die Gott nicht gefällt. Also, sie waren dreimal unterwegs zu den großen Festen. Das waren große Wallfahrten nach Jerusalem und sie sollten das Volk erinnern an den Auszug aus der Sklaverei in Ägypten, das war das eine, und das zweite an die Wüstenwanderung ins verheißene Land Kanaan. Sie sollten immer wieder erinnert werden. Und ich denke, bei uns Menschen ist es immer wieder wichtig, erinnert zu werden. Das Gedächtnis ist manchmal sehr kurz und man vergisst manches. Man vergisst, Gott zu loben und zu preisen zum Beispiel. Und auf diesem Weg nach Jerusalem haben sie auch viele Lieder gesungen. Ich weiß nicht, ob die Lieder damals entstanden sind. Es gab jedenfalls Wallfahrtslieder, 15 Wallfahrtslieder, die auch in dem Psalm enthalten sind. Psalm 120 bis 134 sind diese 15 Wallfahrtslieder abgedruckt. Und vor 5 Wochen durfte ich schon mal bei euch sein und euch die Botschaft weitergeben. Da hieß das Thema zu Psalm 121, Gott schläft und schlummert nicht. Ich denke, die meisten von euch waren hier, die erinnern sich vielleicht, Gott schläft und schlummert nicht. Wir haben einen wachen Gott, Tag und Nacht, der braucht keinen Schlaf, der braucht kein Ausruhen, der ist nicht gestresst, so wie manche Leute heute durch ihre Arbeit, sondern der ist immer hellwach, hat uns immer hellwach in seinem Blick. Und heute möchte ich nochmal einen Psalm anschließen, dem Psalm 122, und habe überschrieben, Frieden für Jerusalem, Frieden für Jerusalem. Also das ist der dritte der abgedruckten Wallfahrtspsalmen. Wie er geklungen hat, Melodie steht nicht dabei. Ich denke, es ist auch besser, ich versuche es euch nicht vorzusingen. Aber ich möchte es uns vorlesen. 122, da heißt es von David ein Wallfahrtslied. Ich freute mich über die, die mir sagten, lasset uns ziehen zum Hause des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Im Psalm 121, also der Psalm davor, da waren sie noch unterwegs, da haben sie die Berge gesehen und gefragt, woher kommt mir die Hilfe? Und ich habe euch ein bisschen erklärt, letztes Mal vor 5 Wochen, die Hilfe kam nicht von den Bergen, da waren viele heidnische Tempel aufgebaut, Götter wurden dort verehrt. Da sollte die Hilfe nicht herkommen, sondern die Antwort war dann klipp und klar im Psalm 121, meine Hilfe, unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Da soll die Hilfe herkommen. Und wie gesagt, jetzt sind sie, stelle ich mir so vor, ein Stück weiter und sie sind schon angekommen. Sie stehen schon in einem der großen Tore von Jerusalem. Es gibt ja 12 große Tore rings um die ummauerte Stadt von Jerusalem, die Altstadt. Und zum Teil sind sie heute auch noch erhalten, diese Tore. Und so, da stehen sie. Und dann heißt es, wie gesagt, ich freute mich über die, die mir sagten, lasset uns ziehen zum Hause des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Und dann heißt es weiter im zweiten Teil, Jerusalem ist gebaut, ab Vers 3, als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn. Wie es geboten ist, dem Volke Israel zu preisen, den Namen des Herrn. Denn dort stehen die Tore zum Gericht, die Tore des Hauses David. Wie gesagt, es ist ein Wallfahrtslied von David, so ist es überschrieben auf jeden Fall. Und ich habe euch gelesen aus 5. Mose, sie sollten 3-mal zu diesem Fest nach Jerusalem kommen. Da wollte Gott sie versammeln. Dort sollten sie ihn loben und anbeten, so ähnlich wie wir es hier gesehen haben, außer elektronischen Verstärkung natürlich, aber mit den verschiedenen Instrumenten. Das waren und sind musikalische Leute, die Menschen in Israel, die tanzen und jubeln. Ganz im Gegensatz zu mir als steifen ehemaligen Norddeutschen, mir fällt das ein bisschen schwerer, muss ich zugeben. Und dann heißt es im dritten Teil ab Vers 6, wünschet Jerusalem Glück, es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Das ist, denke ich, der zentrale Vers in diesem Psalm. Es möge Frieden sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. Frieden für Jerusalem. Lasst mich aber vorher ein paar Dinge über Jerusalem sagen. Diese großartige Stadt, ich weiß nicht, wer von euch schon dort gewesen ist. Ich durfte schon ein paar Mal dort sein. Es ist schon gewaltig, diese Altstadt. Gassen zu durchschreiten und sich das einmal näher alles anzuschauen. Was war, was ist und was bleibt das Besondere an Jerusalem? Lass mich einen kleinen Einschub machen, bevor wir dann in den Psalm näher reinschauen. Jerusalem nimmt eine herausragende Stellung im Alten und im Neuen Testament ein, habe ich gelesen. Zwei Drittel aller alttestamentlichen Bücher und die Hälfte aller neutestamentlichen Bücher haben einen Bezug zu Jerusalem. Ein zweites, insgesamt taucht der Name Jerusalem 650 Mal im Alten Testament und etwa 150 Mal im Neuen Testament auf. Also er wird 800 Mal in der Bibel erwähnt und da kann man schon draus schließen. 800 Mal, es ist für die Bibel, für Gott, der uns sein Wort gegeben hat, schon was Besonderes, diese Stadt Jerusalem. Übrigens, Israel taucht dreimal so oft auf in der Bibel. Ich wundere mich manchmal, dass in den Nachrichtensendungen, in den Talkshows und in den Kommentaren, in den Zeitungen und so weiter, nicht Leute hinzugezogen werden, die zu der Bibel, wo Israel 2.500 Mal, Jerusalem 800 Mal auftaucht, die da vielleicht eine besondere Beziehung zu haben. Es sind dann Leute, die machen das unter sich aus, was Israel zu bedeuten hat und was es in unserer Welt heute für eine Rolle spielt. Das nebenbei. Es werden 70 verschiedene Namen für Jerusalem erwähnt. Positiv, in positivem Zusammenhang, möchte ich mal sagen, Stadt der Wahrheit, Stadt der Gerechtigkeit. Sie wird treue Stadt genannt, fröhliche Stadt, freudenreiche, geliebte Stadt und so weiter. Aber auch in für meine Begriffe sehr negativ, sehr nüchtern ausgedrückten Namen und Bezeichnungen. Dort heißt es von Jerusalem, sie sei eine blutrünstige, blutbefleckte Stadt, eine widerspenstige Stadt. Eine grausame Stadt und ein paar andere. Also die Bibel ist sehr nüchtern. Die sagt nicht nur das Positive, wie in manchen Biografien, ja, alles war gut in seinem, in ihrem Leben, sondern die Bibel ist ein nüchternes, ehrliches Buch und darum gefällt sie mir so gut. Aber trotz allem bleibt Jerusalem die heilige Stadt, denn sie ist und bleibt die Stadt des Herrn, die Stadt Gottes, und die Stadt des großen Königs. Ein paar markante Stellen sind nachzulesen im Psalm 48 zum Beispiel. Und heute soll es deshalb um diese besondere Stadt und diesen besonderen Psalm gehen. Nämlich die kompaktesten und intensivsten Stelle, die kompakteste und intensivste Bibelstelle über Jerusalem, die ist hier in unserem Psalm enthalten. Es wird ein paar Mal erwähnt, der Name ja ein paar Mal erwähnt, man hätte noch ein paar Mal öfter das ausdrücklich sagen können, wo es um die Stadt geht, immer Jerusalem gemeint. Und König David, von dem wohl dieses Wallfahrtslied stammt, der erste König, der lehrt uns, denke ich, drei markante Dinge. Das erste, Jerusalem ist eine Quelle der Freude. Die ersten zwei Verse. Die nächsten Verse, die nächsten drei Verse, Jerusalem ist ein Ort der Dankbarkeit. Und den Schluss bildet da, daraus ergibt sich dann, Jerusalem muss Inhalt unserer Gebete sein. Und wir sind aufgefordert, herausgefordert, Jerusalem Glück zu wünschen, Segen für Jerusalem auszudrücken durch unsere Gebete. Jerusalem, eine Quelle der Freude, ein Ort der Dankbarkeit und wir auch der Inhalt unserer Gebete sollte sich immer wieder um diese Stadt drehen. Jerusalem ist eine Quelle der Freude. Ich freute mich, schreibt David oder stammt von David, über die, die mir sagten, lasset uns ziehen zum Hause des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem, nun sind sie angekommen. Für David war es eine Quelle der Freude, weil sich dort das Haus des Herrn befand. Das heißt, in seiner Zeit, wir wissen, als Bibelkenner wissen wir, Salomo hat den Tempel gebaut, David war es noch verwehrt geblieben. Nach Saul war er ja der zweite große König und dann kam Salomo. Salomo hat den Tempel gebaut. Also ich denke, man spricht von dem Ort, wo die Stiftshütte und die Bundeslade zu Hause war. Wer es nachlesen möchte, 2. Samuel 6, Vers 11 bis 19, da steht da Näheres drüber berichtet. Jerusalem war für David eine Quelle der Freude, weil sich dort das Haus des Herrn befand. Ein zweites, weil hier an diesem Ort durch stellvertretende Opfer die Befreiung von Schuld und Sünde erfolgte, sowie die Versöhnung mit Gott erlangt wurde. Durch diese verschiedenen Opfer, so war das damals geregelt zur Zeit des Alten Testament. Ein weiteres, weil hier gemeinschaftlich Gott angebetet wurde. Und ein letztes, weil hier Gemeinschaft nach Gottes Willen stattfand. Nicht alleine, sondern gemeinsam fand das statt. Und das ist, denke ich, sehr wichtig. Haben das auf sich genommen, um dort Gemeinschaft zu haben. Nicht alleine zu Hause, das auch, denke ich. Zwischendurch haben sie auch dort an Gott gedacht, Gott verehrt, Gott gelobt und Gott gepriesen. Aber das waren besonders diese drei Feste, von denen ich uns gelesen habe, waren drei besondere Feste. Da sollten die nach Jerusalem kommen, das auf sich nehmen, tagelang, wochenlang dort Gemeinschaft zu haben, weil das ist was Besonderes. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Weihnachten im Krankenhaus verbracht hat. Ich war vor 2 Jahren, Heiligabend, erster Feiertag, im Krankenhaus. Man wird dort gut versorgt. Ich hatte Probleme mit den Nieren, gut versorgt. Alles wunderbar. Wer konnte, wurde ja entlassen oder wird in der Weihnachtszeit entlassen. Die haben sich rührend um mich gekümmert. Es war alles prima. Was mir gefehlt hat, waren natürlich unsere 3 Kinder, 2 sind verheiratet, 5 kleine Enkelkinder. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Aber auch der Gottesdienst in der Gemeinde am Heiligabend, am ersten Feiertag hat mir auch gefehlt. Es ist ein besonderes Geschenk, wenn wir im Gottesdienst sein können. Und wir merken es erst, wenn es uns fehlt und wir wären gerne dort. Wenn man krank ist, verhindert ist und im Urlaub vielleicht keine Möglichkeit hatte, das merkt man dann ganz besonders. Also mir ist es damals auf jeden Fall so gegangen. Ich habe uns noch eine Bibelstelle rausgesucht, 5. Mose 12, 5 bis 7. Dort heißt es, die Städte, die der Herr, euer Gott, erwählen wird aus allen euren Stämmen, dass er seinen Namen da selbst wohnen lässt, sollt ihr aufsuchen und dahin kommen. Dorthin sollt ihr bringen eure Brandopfer und eure Schlachtopfer, eure Zehnten und eure heiligen Abgaben, eure Gelübdopfer, eure freiwilligen Opfer und die Erstgeburt eurer Rinder und Schafe. Und ihr und euer Haus sollt dort vor dem Herrn, eurem Gott, essen und fröhlich sein. Fröhlich, wie wir es auf dem Video gesehen haben. Fröhlich sein, weil sie Gott loben und preisen können. Was eure Hand erworben hat, womit euch der Herr, euer Gott, gesegnet hat. Das sollten sie also einbringen. Aber sie sollten auch fröhliche Gemeinschaft haben. Sie sollten nicht als Trauerklöße, als traurige Menschen dort auftauchen, an der Stelle, wo sie Gott die Ehre geben sollten, sondern als fröhliche Menschen. Das dürfen wir auch, fröhlich hier im Gottesdienst beieinander sein. Jerusalem ist nur ein Ort, ein besonderer Ort. Aber ich denke, es geht in erster Linie natürlich um Gott. Um Gott an dieser Stelle, das war damals so, anzubeten. Und ich denke, besondere Orte sind heute auch die Orte, wo wir Gott anbeten, unsere Gotteshäuser und die Stellen, wo wir zusammenkommen, um das gemeinsam zu tun. Und Jerusalem war auch, das wissen wir, der Ort, wo unser Herr gestorben und auferstanden ist für unsere Schuld. In Jerusalem wird er wiederkommen. Also von daher ein ganz besonderer Ort. Und es geht darum, was Gott dort gemacht hat, diese Gemeinschaft gestiftet und wo er seinen Sohn für uns hingegeben hat, wo er ihn auferweckt hat und wo unser Herr Jesus einmal wiederkommen wird. Ich habe mir eine Frage an uns heutige Menschen aufgeschrieben zum ersten Teil. Ist die Gemeinschaft mit anderen Geschwistern in der Gemeinde, wie die der Pilger damals, ein Ort, wo wir gerne gemeinsam Zeit mit Lobpreis, Anbetung, Wort Gottes, gemeinsam Gebet und so weiter verbringen? Oder ist es eine Pflichtaufgabe? Oh, Sonntag, oh, ich würde doch so gerne zu Hause bleiben. Es ist so schade. Es geht einem etwas ab. Wie gesagt, ich habe euch ein bisschen in meine Situation blicken lassen. Mir ist das schon abgegangen. Ich hatte zwar eine Bibel, hatte genug zum Lesen dabei an Weihnachten dort im Krankenhaus. In Biberau war ich im Krankenhaus. Aber es war, ja, man hat schon dran gedacht. Die sind jetzt zu Hause. Die Geschwister sind im Gottesdienst, im Weihnachtsgottesdienst. Und ja, ich musste halt dort verbringen. Und wie gesagt, die Menschen um mich herum waren alle sehr lieb zu mir. Gar keine Klage. Ich kann es sehr empfehlen. Weihnachten im Krankenhaus, man wird gut betreut. Man wird besonders betreut. Keine Frage. Aber es war schon, es hat mir was gefehlt, sagen wir es mal ganz kurz. Und das wünsche ich auch uns Heutigen, dass uns was fehlt, wenn wir nicht hier sein können. Wir könnten, aber wir sind nicht hier. Und ich wünsche auch das den Geschwistern, die heute nicht hier sind, dass sie doch irgendwie so eine Sehnsucht haben, wieder mit dabei zu sein. Ein zweiter Teil. Jerusalem ist ein Ort der Dankbarkeit. Ich lese uns ab Vers 3. Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, wie es geboten ist, dem Volke Israel zu preisen den Namen des Herrn. Ich habe uns gelesen, die beiden Stellen. Denn dort stehen die Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David. Durch den Einzug der Stiftshütte an diesen besonderen Ort in Jerusalem wurde Jerusalem zum von Gott auserwählten Ort, einem geistlichen Gemeinschaftszentrum, wo die Stämme Israel den Namen des Herrn preisen sollten. Das war so von Gott vorgesehen. Das regelmäßige Pilgern, dreimal jährlich, ich habe euch erzählt, wie ich mir so die Mühen vorstellen, die das damals gebraucht hat, wollten sie ein Zeichen und sollten sie ein Zeichen der Dankbarkeit für die empfangenen Segnungen Gott entgegenbringen. Und ich denke, die das auf sich genommen haben, die haben sich unterwegs schon gefreut durch diese Wallfahrtslieder, schon vorbereitet, innerlich vorbereitet auf diese Begegnung mit den vielen anderen dort in Jerusalem, dort, wo die Bundeslade stand, um Gott die Ehre zu geben. Im tausendjährigen Reich, so lesen wir, werden auch viele Völker der Welt nach Jerusalem ziehen, um Gott zu preisen. Man kann das nachlesen in Micha 4, Vers 1 und 2. Dort wird es uns näher geschildert und vorausgesagt. Wieder eine Frage an uns Heutige. Wie oft haben wir Gott für seine Segnungen in unserem Leben gedankt? Für die täglichen und auch für die grundlegenden Segnungen. Was meine ich mit grundlegenden Segnungen? Dort auch ein Vers aus Micha 7, Vers 18. Dort heißt es, wo ist solch ein Gott wie du, sagt der Micha dort. Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind, von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Wo ist solch ein Gott? Man muss nichts bringen, man muss nichts tun. Jetzt muss ich das bringen, um meinen Gott gnädig und barmherzig zu stimmen, dass er mir auch gewogen ist. Unser Gott ist anders. Der Gott der Christen ist ein anderer Gott und wem sage ich das? Ihr wisst das, denke ich, und habt damit Erfahrungen gemacht. Aber wir dürfen ihm auch unsere täglichen Sorgen bringen. Krankheit dürfen wir ihm sagen. Und wir haben es ja auch im Gebet vorher ausgedrückt. Das dürfen wir ihm auch sagen. Das kennt er auch, unsere täglichen Sorgen. Wir hatten unlängst auch eine kleine Sorge. Nochmal ein zweites Beispiel aus unserem Leben. Unsere Tür war abgeschlossen, die Haustür, und ging nicht mehr auf und Feierabend. Aber Gott war uns gnädig, wir waren im Haus drin. Und wir haben noch eine Kellertür und eine Tür noch zur Veranda. Wir waren im Haus drin gewesen und nicht draußen. Und die anderen beiden waren auch verschlossen und wir sind nicht mehr reingekommen. Und oh, da gibt's doch einen Schreinermeister in unserer Gemeinde. Oh, Klaus! Komm doch mal vorbei, bei uns ist wieder was passiert. Ja, er konnte uns weiterhelfen. Und nicht weit davon ist ein Eisenhändler, der alles hat, was es gibt, wo alle einkaufen. Auch Leute, die es im Baumarkt nicht finden, die kommen beim Vetter in Urbach vorbei, kaufen dort ein. Dort findet man alles, alle Sorten, alle Fabrikate. Ja, baus aus und dann kommst du und dann gucken wir, ja, ausgebaut. Und wie gesagt, ja, sowas haben wir, also 40 Euro waren wir dabei, aber wir konnten die Tür wieder benutzen, Gott sei Dank, und mussten irgendwie mit Bohrer und so arbeiten lassen, um da überhaupt reinzukommen. Ich will sagen, diese Dinge, die uns im Alltag beschäftigen, dürfen wir ihm aufbringen. Aber wir dürfen ihm auch dankbar sein für die grundsätzlichen Dinge, dass wir eine Verbindung haben zu dem ewigen Gott, der diese Welt in seiner Hand hält. Was kann uns Besseres passieren? Was kann uns Besseres passieren? Mir fällt nichts ein. Und dann kommt ein interessanter Vers, das ist der Vers 5. Denn dort stehen die Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David. Das heißt, es ist dieser Vers, denke ich, ist ein Hinweis darauf, dass durch die Könige wie David, Salomo später auch im wahrsten Sinne Recht gesprochen wurde. Der König hat auch Recht gesprochen. Und wir kennen ja auch Beispiele von Salomo, wie er Recht und Gerechtigkeit die es gebraucht haben, hat zusprechen können und dafür sorgen können, dass sie Recht erhalten. Das, denke ich, will dieser Vers auch mit ausdrücken. Jerusalem war auch der Ort, wo also der König Recht gesprochen hat. Zum dritten Teil. Wünscht Jerusalem Glück, ab Vers 6. Es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. Vier Dinge werden, denke ich, ausgedrückt. Hier wird der Inhalt angesprochen. Jerusalem muss auch Inhalt unserer Gebete sein. Wir sollen Jerusalem Glück wünschen. So ist es hier in der Luther-Übersetzung ausgedrückt. Und da kommt diese großartige Gebetsverheißung. Wohlergehen wird den Betern versprochen. Wohlergehen. Wünsch Jerusalem Glück, es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Was kann uns Besseres passieren, als uns im Gebet für Jerusalem einzusetzen? Und es wird uns versprochen, dass auch wir Wohlergehen, Gesegnete sein werden, wenn wir das tun. Und dann kommt der Gebetsinhalt im nächsten Vers. Es geht um den umfassenden Shalom für Jerusalem. So habe ich es mir auf meinen Zettel geschrieben. Und dann ein drittes. Es geht um das Gebetsmotiv. Frieden für die gläubigen Brüder und Schwestern und Freunde in Jerusalem. Und ich denke, wir dürfen da auch ganz Israel mit einschließen. Und wir wissen ja, wie es wichtig ist, dass sie Frieden haben. Nicht nur sie, die Menschen, die dort leben und auch die in den Nachbarländern, dass sie äußerlich in Frieden leben können. Das dürfen wir auch als Motiv, Gebetsmotiv unserem Gott klar sagen und dürfen uns für sie einsetzen. Und letztlich, so wird es in Vers 9 ausgedrückt, um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. Es geht um Gott. Liebe zu unserem gemeinsamen Herrn und Vater. Er ist der Gott der Christen und er ist auch der Gott derjenigen, der messianischen Juden, die den Messias als ihren Herrn erkannt haben. Und ihm die Ehre zu geben, das sollte das letzte Motiv sein, weshalb wir für Jerusalem beten. Vier Dinge, eine Gebetsverheißung, der Gebetsinhalt und ein Gebetsmotiv für äußeren Frieden und letztendlich, um Gott die Ehre zu geben. Es wird erst Friede in Jerusalem einkehren, wenn der Friedefürst in diese Stadt eingezogen ist. Dies wird am Ende der Zeit geschehen. So drückt es Sacharja 14 aus. Jesaja 14, Vers 4 und 5, das möchte ich uns auch noch mal lesen. Und da heißt es, und seine Füße werden stehen, die Füße unseres Herrn, zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und am Ende von Vers 5 heißt es, da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm. Und dann, denke ich, wird der letztendliche Frieden für Jerusalem einkehren. Und darum dürfen wir auch beten, dass Jesus kommt. Er wird der sein, der endgültig Frieden schafft. Die Menschen probieren viel und sie setzen sich ein mit gutem Willen. Und auch unsere deutschen Politiker denke ich, machen das, haben das gemacht durch all die Jahrzehnte hindurch, seit es unsere Republik gibt. Aber es ist schwierig. Zwei Kapitel vorher drückt Sacharja es so aus in Kapitel 12, die ersten drei Verse. Dies ist die Last, die der Herr ankündigt. Von Israel spricht der Herr, der den Himmel ausbreitet und die Erde gründet und den Odem des Menschen in ihm macht. Siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher und auch Juda wird's gelten, wenn Jerusalem belagert wird. Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker, alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreißen, denn es werden sich alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. Prophetische Worte aus Micha 12, die ersten drei Verse. Und wie gesagt, es wird erst Friede sein, wenn der Friedefürst in diese Stadt und auf unsere Welt einzieht. Und das dürfen wir als Perspektive im Blick behalten. Dafür dürfen wir beten, Herr, schaffe du Frieden. Die Menschen bemühen sich. Und wie gesagt, viele aus allen Ländern reisen sie nach Jerusalem und versuchen durch Gespräche alles zu regeln und wer welches Land bekommt und zwei Straßenregelungen und was auch immer die Lösungen sind, die dort vorgeschlagen werden. Aber es wird, so sind diese zwei zentralen Ausdrücke, Taumel bei einem Taumelbecher bleiben und sein und ein Laststein für diese Welt, der die Menschen belastet, die Politiker belastet. Und wir dürfen auch die Bemühungen natürlich der Politiker mit einschließen, aber auch die Erkenntnis, letztendlich Frieden für Jerusalem, für Israel, für die ganze Region wird unser Herr schaffen, wenn er wiederkommt. Amen.